Guten Morgen. Wir hatten vor einigen Wochen, hatte der Michi damit angefangen, zu predigen über Lebensbilder. Und als das Gemeindeblatt dann gedruckt wurde oder geplant war und ich da im Plan stand, da wusste ich noch gar nicht so richtig, was heute dran sein würde. Deswegen steht auch heute ein freies Thema. Und ich habe so hin und her überlegt und gedacht, boah, es gibt so viele Lebensbilder in der Bibel und was soll ich da aussuchen oder wen kann man da mal nehmen? Und ja, irgendwie kam es dann doch dazu, dass mir ein Mensch aus der Bibel dann aufgefallen ist oder ich nochmal so darüber nachgedacht habe und auch diese Bibelstellen dann gelesen habe, gedacht habe, vielleicht ist das wirklich auch mal was für so einen Sonntag. Und zwar soll es heute um den Jonathan gehen. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung, weil wir da so einen etwas längeren Bibeltext haben. Also ich hoffe, ihr habt ein paar Stunden Zeit. Denn es geht um 1. Samuel 13 bis 31. Ich fange dann mal an zu lesen. Nein, Quatsch. Also das würde natürlich viel zu weit führen. Deswegen nur ein paar Auszüge davon, beziehungsweise geht es mir mehr darum, was können wir von dieser Person Jonathan lernen, was macht ihn aus oder was hat das mit dir und mit mir zu tun. Über Jonathan habe ich eine Beschreibung gefunden, da hieß es, Jonathan ist eine der tragisch schönsten Gestalten der Bibel. Er war Kronprinz Israels, ein begabter Krieger, ein geistlich sensibler Mann und doch nie König. Ich persönlich habe den Jonathan der Bibel schon als kleinen Jungen irgendwie sehr faszinierend gefunden. Irgendwie hat er mich fasziniert, diese Person. Und beim Lesen jetzt in 1. Samuel, ja, da habe ich ein bisschen was wieder von dieser Faszination entdeckt. Und es gibt einfach, finde ich, einige Punkte aus Jonathans Leben, die Vorbildcharakter haben und von denen wir was lernen können. 1. Samuel 13 bis 31. Aber ich werde das nicht alles vorlesen. Genau. Der Jonathan, der lebte im Schatten seines wunderschönen und großen Vaters Saul. Von dem Saul lesen wir nämlich in 1. Samuel 9, dieser Saul, das war ein junger, schöner Mann und es war keiner schöner unter den Kindern Israel, einen Kopf größer als alles Volk. Also das war der Saul, der Vater, und in diesem Schatten lebt jetzt dieser Jonathan. Ja, wenn der Saul eben schon der Schönste war, dann war es der Jonathan eben nicht. Und er war Königssohn und hatte da seine Aufgaben und hat das auch alles erfüllt. Aber er erlebt auch, dass der Saul, sein Vater, sich von Gott entfernt. Und dann lebt er auch treu an der Seite seines Freundes David, der zum König berufen war. Also er war einerseits gehorsamer Königssohn, hat seine Aufgaben und Verpflichtungen auch wahrgenommen und hat sich dann aber auch klar distanziert von den Fehlern von seinem Vater. Und so war es irgendwie so ein bisschen immer dazwischen oder er stand einfach zwischen verschiedenen Welten. Jonathan steht für Menschen, die zwischen verschiedenen Welten leben oder zwischen verschiedenen Loyalitäten stehen. Familie oder Wahrheit? Sicherheit oder Gehorsam? Eigene Zukunft oder Gottes Plan? Und genau deshalb spricht sein Leben auch so stark zu uns. Denn erstens sind wir, sofern wir neu geboren wurden, eine göttliche Persönlichkeit, etwas Neues. Wir sind Gottes Kinder. Aber wir haben immer noch diese menschliche, egoistische und eben nicht göttliche Identität, mit der wir uns ausnahmslos alle abplagen, Konflikte haben und Kämpfe haben. Aber andererseits gibt es auch hier in diesen Reihen einige, die haben in ihrer eigenen Familie Angehörige, die sie lieben, schätzen und brauchen, aber die nicht Gott gehorchen und die von ihm nichts wissen wollen. Und so hängt man irgendwie so ein bisschen dazwischen. Und der Jonathan war auch so einer. Und in 1. Samuel 14 passiert dann etwas sehr Außergewöhnliches. Der Jonathan, der eben, wie gesagt, auch so ein bisschen seiner Verantwortung nachkommt, seinem Vater, naja, der hat nicht alles richtig gemacht, hat sich dann viel falsch entschieden und war einfach auf einem schlechten Weg. Und dann ist die Situation, in dem dieses Land, die Israeliten da sind, bedrängt von den Philistern, sodass eine bedrohliche Situation da ist, dass sich das Volk vor den Philistern verkriecht. Das lesen wir in 1. Samuel 13, Vers 6. Als nun die Männer Israels sahen, dass sie in Not waren und dass das ganze Volk bedrängt war, verkrochen sie sich in Höhlen, Klüften, Felsen, Löchern und Gruben. Denn da war ein Heer von Philistern so viel wie Sand am Meer, was sie bedrohte. Und in dieser Situation, wo der Jonathan selber so ein bisschen zerrissen ist zwischen verschiedenen Dingen und dieses ganze Volk so eigentlich so ausnahmslos ja einfach vor einer schlechten Situation steht, da passiert dieser Kampf von dem Jonathan, wo er seinem Waffenträger sagt, komm, lass uns hinübergehen, das ist in 1. Samuel 14, Vers 1, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Und dann hat er diesen Kampf, und zwar in einer Situation, wo eigentlich es ziemlich dumm ist, menschlich gesprochen, dorthin zu gehen, so eine Übermacht alleine sich der gegenüberzustellen. Noch dazu lesen wir, viele von euch kennen die Geschichte ja, dass er da an einem Felsen oder an einer, ja, steilen Stelle mit den Händen hochkrabbelt und oben angekommen dann den Philistern gegenübersteht. Also wie dumm kann man denn sein, alleine irgendwo da so hochzukrabbeln und zu denken, ich kann da jetzt irgendwo Schaden anrichten. Aber er hat das im Vertrauen auf Gott getan und hat geglaubt, dass Gott mächtig ist. Und wir lesen in 1. Samuel 14, Vers 6, Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Also der Jonathan, der hat Gott geglaubt, dass Gott helfen kann. Egal ob mit einem, mit mehreren, mit vielen oder wenigen, Gott ist größer. Er hatte dieses Vertrauen, dass Gott ihm da helfen kann. Und er hat sich auf Gott gestützt und im Glauben auf Gott diesen Schritt getan. Und dann lesen wir, dass Gott eben ihm geholfen hat und die Philister eben dort eine Niederlage bekommen haben. Und nicht, dass der Jonathan da viel gemacht hätte, sondern dass eben Gott gewirkt hat. Und Gott hat ihn gesegnet und ihm dabei Gelingen geschenkt. Und was machen wir dafür Beobachtungen? Jonathan wartet nicht auf Mehrheiten. Er vertraut nicht auf Strategie oder auf irgendwelche Pläne, sondern auf Gottes Macht. Und sein Glaube ist aktiv, mutig und demütig. Und die praktische Anwendung daraus: echter Glaube rechnet mit Gott, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Geistlicher Mut beginnt oft im Kleinen und im Verborgenen. Und frage dich, wo fordert Gott mich heraus, im Vertrauen einen Schritt zu gehen, ohne jede Garantie? Jonathan war also ein Mann des Glaubens, ein Vorbild für dich und mich. Jonathan war aber auch loyal zu seiner Familie und zu seinem Vater, ohne in diesen Fehlern, die der Vater gemacht hat, mitzumachen. Jonathan hat seinen Vater Saul geehrt als König, er folgt ihm. Es ist auch interessanterweise davon zu lesen, dass das erste Mal, wo Jonathan erwähnt wird, in 1. Samuel 13, Vers 3 steht, Jonathan aber schlug die Wache der Philister, die bei Gibea war, und das kam vor die Philister. Und Saul ließ im ganzen Land die Posaune blasen und sagen, das lasst die Hebräer hören. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat die Wache der Philister geschlagen. Hä? Das war doch der Jonathan. Nein, hier steht Saul. Gut, man kann das jetzt so auslegen, dass es darum ging, der Jonathan war seinem Vater Saul unterstellt, weil der Saul war der König, also war das ein Sieg für Saul, also für das Volk Israel, und dann deswegen steht sein Name. Aber es kann auch sein, dass der Saul gesagt hat, habe ich toll gemacht, ne? War mein Sohn. Aber der Jonathan erscheint hier nicht. Wir wissen es nicht, es steht da nicht, wie er das empfunden hat, dass das so erzählt wurde. Aber ich empfinde es so, dass der Jonathan einfach das so stehen gelassen hat und sich untergeordnet hat. Saul wurde in seinem Leben immer zunehmend eifersüchtig, unberechenbar und geistlich blind. Und der Jonathan leidet darunter und sagt auch offen, dass er Entscheidungen seines Vaters als falsch empfindet. Aber er rebelliert nicht gegen den König. Er distanziert sich innerlich von der Haltung seines Vaters und rechtfertigt Sauls Sünde auch nicht. Aber er rechtfertigt sich auch selber nicht. Es gibt dann eine Situation, also folgendes, um das kurz nochmal zu überreißen, dass wir wissen, wie die Geschichte da war. Der Jonathan hatte diesen Sieg, als er da die Philister angegriffen hat. Und dann gab es ein Schrecken da im Philisterlager und dann hat es da eine Niederlage für die Philister gegeben. Die waren völlig durcheinander und haben sich auch zurückgezogen. Und dann gab es die Chance für Israel, jetzt so richtig da denen eine tiefe Niederlage beizufügen. Und Saul macht sich auch auf und kämpft gegen die Philister oder beutet sie, nimmt, plündert. Aber er macht einen dummen Fehler und sagt irgendwie aus einer Laune heraus, wehe, irgendjemand isst heute irgendetwas, bis ich mich nicht an den Philistern gerecht habe. Also ihr sollt jetzt alle fasten, bis das soweit erledigt ist. Und das war keine gute Eingebung, das war auch nicht von Gott so gegeben, sondern das war einfach seine Idee und die war einfach falsch. Und deswegen waren auch alle dann vom Volk sehr müde, sehr matt und haben sogar dann auch am Abend, weil sie es nicht mehr geschafft haben und so einen Hunger hatten, haben die dann Fleisch gegessen, was sie nicht ordentlich zubereitet haben, was nicht ausgeblutet war und haben sich da versündigt. Und der Jonathan, der war in dieser Situation auch mit dabei im Wald. Und da in dem Wald, lesen wir, gab es Honig. Und von diesem Honig hat er dann gegessen. Aber der Saul hatte ja gesagt, keiner soll was essen und wer was isst, soll sterben. Verflucht sei jeder, der heute etwas isst, hatte der Saul gesagt, in 1. Samuel 14, Vers 28. Und das Volk aber war matt geworden. Und dann sagt der Jonathan in Vers 29, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Seht, wie hell meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Also der Jonathan hatte von dem Honig etwas genommen und hat eben helle Augen bekommen, er hat Kraft bekommen. Und das hätte er sich gewünscht, dass die anderen das auch gemacht hätten und sie die Philister noch viel mehr vertreiben können und viel größere Niederlage für die Philister dabei entsteht. Aber es kam nicht dazu. Und er hat, wie gesagt, diesen Fehler seines Vaters klar benannt und hat aber dann, als es darum ging, rauszufinden, wer denn jetzt da den Fehler begangen hat, gar nicht sich gewehrt. Denn der Jonathan war in dieser Situation, als der Saul angekündigt hat, wehe, irgendjemand von euch isst heute was, das hat der Jonathan nicht mitbekommen. Das steht in 1. Samuel 14, Vers 27. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk beschworen hatte und streckte ihm seinen Stab aus und nahm von dem Honig. Dann sagt gleich einer vom Volk: Ha, dein Vater hat gesagt, verflucht sei jeder, der heute etwas isst. Und dann kommt es auch zur Rede, Saul sagt zu seinem Sohn: Sag, was hast du falsch gemacht, was hast du getan? In 1. Samuel 14, Vers 43. Und Saul sagt zu Jonathan: Sag mir, was hast du getan? Jonathan sagte: Ich habe ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Siehe, ich muss darum sterben. Also er wehrt sich nicht. Er sagt doch nicht: Nee, das ist ganz anders. Ich wusste ja nichts davon, also ich habe nichts Falsches getan. Nein, das kommt alles nicht. Er rechtfertigt sich selber nicht. Jonathan verzichtet darauf, sich zu rechtfertigen, um klarzustellen, dass er keinen Fehler begangen hat. Und er versucht auch gar nicht, seinen Vater irgendwie jetzt zu schaden oder ihn abzusägen oder irgendwie gegen ihn zu reden, sondern ordnet sich weiter unter. Und David, sein Freund, macht diese bekannte Aussage in 1. Samuel 26, wo steht, Vers 9, da sagt er das zu Abishai, wo es darum geht, dass er die Chance hat, den Saul endlich fertig zu machen. Gott, also Abishai sagt zu David in Vers 8, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben, so kannst du, und dass er ihm die Möglichkeit gibt, ihn jetzt umzubringen. David sagt aber in Vers 9 zu Abishai: Bring ihn nicht um, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Und so war es auch bei dem Jonathan. Der hat den Saul nicht absägen wollen, er hat nicht irgendwo sich dagegen stellen wollen, weil er wusste, es ist der König, der Gesalbte von Gott eingesetzte König. Und die praktische Anwendung für uns: biblische Loyalität oder Leben auf Grundlage der Bibel bedeutet nicht blinden Gehorsam. Wir dürfen Autoritäten ehren, ohne ihre Sünde zu unterstützen. Und Christsein heißt manchmal, Spannung auszuhalten, statt einfache Lösungen zu wählen. Und zu diesem Thema möchte ich noch eine bekannte Stelle aus Römer 12 lesen. Römer 12, Vers 16b und folgende. Römer 12, Vers 16: Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirfst du feurige Kohlen auf sein Haupt, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dann lesen wir in 1. Samuel 18 bis 20 von dieser Freundschaft zwischen Jonathan und David. Jonathan ist ein selbstloser Freund und einer, der es schafft, sich in den Hintergrund zu stellen. Jonathan erkennt, David ist Gottes Auserwählter, nicht er selbst. Und das Erstaunliche ist, dass er nicht gegen Gottes Plan kämpft. Und er beneidet den David auch nicht. Er schützt ihn, sogar auf eigene Kosten. In 1. Samuel 18, da lesen wir, als Saul mit David aufgehört hatte zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und in Kapitel 19, da lesen wir Vers 1, Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Und auch noch in Kapitel 20, Vers 4 heißt es, Jonathan sagte zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Jonathan, der war doch der Königssohn, der hätte doch sagen können, das ist unfair, das ist mein Recht, das ist meine Zukunft. Und was ist es mit mir? Stattdessen legt er symbolisch seine königlichen Gewänder ab und übergibt sie David. 1. Samuel 18, Vers 4. Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seinen Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Wahre geistliche Reife erkennt Gottes Wirken bei anderen an, auch wenn es uns selbst etwas kostet. Neid zerstört Gemeinschaft, Demut baut sie. Frage: Kann ich mich freuen, wenn Gott jemand anderen sichtbar gebraucht und segnet? Auch mehr als mich oder vermeintlich auf meine Kosten? Der Jonathan war treu, auch wenn er nichts gewinnt. Jonathan weiß, David wird König, nicht ich. Ich selbst werde es nicht sein. Und dennoch bleibt er treu. Er sagt in 1. Samuel 20, Vers 13 zu David, und der Herr sei mit dir, David, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und in 1. Samuel 23, da lesen wir 1. Samuel 23, Vers 14, David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und blieb auf dem Gebirge in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn sein Leben lang, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten. David aber war in der Wüste Sif in Horesha. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott und sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden und du wirst König über Israel werden und ich werde der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß das wohl. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Und David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Also dieser Jonathan, der blieb treu seinem Freund David, obwohl er wusste, für ihn ist es eigentlich gelaufen. Er hat ja... Das war nicht sein Weg. Und dann, wie geht es dann weiter mit dem Jonathan? Man liest nicht mehr viel. Das ist die letzte Begegnung, die ich gerade gelesen habe, die er mit dem David hatte. Und dann liest man nur im 1. Samuel 31, dass er mit seinem Vater zusammen auf dem Schlachtfeld stirbt. Kein Thron, kein Happy End, aber ein Leben in Treue vor Gott. Die Anwendung für dich und mich: Erfolg im Reich Gottes oder der richtige Weg für dein Leben wird nicht an deiner Position gemessen, sondern an der Treue zu Gott. Nicht jeder Gehorsam wird hier auf der Erde sichtbar belohnt, aber Gott vergisst keinen treuen Schritt, auch wenn Menschen ihn nie sehen. Und der Jonathan ist aber noch etwas. Der Jonathan ist auch ein Vorbild oder nicht, Vorbild ist immer ein blöder Ausdruck, aber ist eine, manche sagen Vorschattung oder ist einfach ein Beispiel dafür, für Charakterzüge von unserem Herrn Jesus Christus. Jonathan ist kein Messias, aber er weist auf den Messias, den Christus, hin. Er verzichtet freiwillig auf seine Rechte. Er stellt sich Gottes Willen, stellt sich unter Gottes Willen oder stellt Gottes Willen über seine eigene Zukunft. Und er liebt selbstlos. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die oder als der, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jonathan lebte diese Haltung. Jesus erfüllte sie vollkommen. Ich fasse kurz zusammen. Der Jonathan war ein Königssohn, ein Mann im Schatten seines Vaters, ein Mann der zweiten Reihe, ja, ein Mann zwischen den Welten, zwischen Familie und Loyalitäten. Und so hat sie ihn vielleicht manchmal wirklich fast zerrissen. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben auch. Aber dann lasst uns ein Beispiel nehmen an dem Jonathan, der trotz dieser ganzen Umstände und dieser schwierigen Situation oder auch dieser verschiedenen Konflikte mutig geglaubt hat, Gott zugetraut hat, dass er durch wenig und durch viel helfen kann und retten kann. Und auch wenn es schwierig ist manchmal und man Verpflichtungen hat in Familie, Beruf, Umfeld, Loyalitäten hat, die es abverlangen, dass man irgendwo sich dazustellt, ist es doch wichtig zu unterscheiden. Mache ich da jetzt mit, weil es sich so gehört, oder stelle ich mich dagegen, weil ich einfach meine, Gott mehr gehorchen zu müssen? Kann ich da mitgehen oder muss ich mich da distanzieren? Lebe ich in meinem Umfeld, habe ich Freundschaften zu Menschen und Freundschaften, die stabil bleiben, auch wenn gefühlt der andere immer bevorzugt wird, auch wenn ich neidisch werde oder drohe irgendwie, ach, immer der, immer die, bleibe ich treu, auch wenn es nicht um mich geht? Ein paar kurze Fragen zum Abschluss an dich zur persönlichen Anwendung. Wo fordert Gott mich heraus, treu zu bleiben, obwohl es mich etwas kostet? Halte ich an menschlichen Sicherheiten fest oder vertraue ich Gottes Plan? Bin ich bereit, meine Krone niederzulegen, wenn Gott einen anderen gebraucht? Herr, schenke uns ein Herz wie Jonathan, mutig im Glauben, rein in der Freundschaft und treu bis zum Ende. Amen.